Und heute in der Rückschau sehe ich, dass das etwas war, was mich vielleicht für längere Zeit zurückgehalten hat, um dieses Thema tiefer zu verstehen und auch zu begreifen, um was es eigentlich geht. Und ich könnte mir vorstellen, dass es dem einen oder anderen von euch vielleicht ähnlich geht, obwohl wir hier nicht drängend vorgehen. Ich habe auch heute noch große Mühe mit Leuten, die hier extrem sind in dieser Richtung, wo sich dann alles nur noch um Israel dreht. Aber ich bin von Herzen überzeugt, dass Israel in jeder Gemeinde einen Platz haben soll, der definiert ist. Die Mitte bleibt Jesus. Die Mitte bleibt Jesus selbst. Und weder Israel noch ein anderes Thema. Aber von meinem Verständnis her, das immer mehr wächst, ich habe mich natürlich in der Zwischenzeit sehr damit auseinandergesetzt, ist es kein Randthema, sondern ist etwas, was schon Gewichtung hat. Und wo wir uns ein Stück weit auch damit auseinandersetzen müssen, selbst wenn innerlich gewisse Dinge da sind bei dem einen oder anderen, die dich vielleicht zurückhalten, dich dieses Themas anzunehmen oder dich darauf einzulassen. Ich selbst habe mich lange nicht darauf eingelassen und in den ersten 15 Jahren vielleicht meines Dienstes war Israel immer ein Thema in der Gestalt, dass ich natürlich wusste, dass hier eine starke Verbindung ist, weil ich Christ bin, weil wir als Gemeinde Christen sind und dass das nicht gelöst sein kann von dem Thema Israel, von dem Volk Israel, vom Alten Testament, von den Verheißungen, von den Dingen, die dort gegeben sind. Und ich habe zweimal im Jahr in der Regel eine Veranstaltung gemacht hier, oder schon in der Chiemseestraße damals, um hier meine Pflicht zu erfüllen in Sachen Israel. Aber ich blieb innerlich immer trocken. Natürlich, durch mein Theologiestudium gab es eine ganze Menge Informationen über das Thema. Ich habe 3 Jahre Altes Testament studiert, gerade bei einem Mann, der aussah wie ein Rabbi, doppelt so breit, dreimal so breit wie ich, mit langem Bart, der lange in Israel gelebt hat. Ich hatte auch Hebräisch bei ihm und seiner Frau. Und trotzdem habe ich gespürt, dass das ganz viel Information ist, aber dass es eigentlich tote Information war. Es hat in mir nicht gelebt. Es war, als ob eine Leitung gelegt ist in die richtige Richtung, aber es floss nichts. Es hatte kein Leben. Und das hat sich erst geändert, als die Heide und die Ingrid auf mich zukamen und mich ansprachen und sagten, wir wollen dir gerne eine Reise nach Israel schenken. Das war vor 2,5 Jahren, glaube ich, etwa. Ne? 2,5 Jahren. Ich war so misstrauisch, dass ich die Ingrid fragte, was willst du damit bezwecken? Weil eins wollte ich keinesfalls, dass ich hier vereinnahmt werde, vielleicht manipuliert werde, um mich eines Themas anzunehmen, das ich eigentlich gar nicht will, um dieses Thema dann in der Mitte der Gemeinde zu platzieren, obwohl ich die beiden jetzt nie als extrem empfunden habe, sondern immer wirklich sachlich, mit einer Liebe zu Israel, aber nie drängend. Und sie hatten mir dann bestätigt, nein, überhaupt nicht. Also wir wollen dich nirgendwo hinbringen. Wir glauben einfach, dass es dich segnet und das wird gut sein. Und dann konnte ich das annehmen. Ich wusste aber nicht, ob meine Frau dabei ist, weil es hieß für meine Frau auch. Und normalerweise reagiert meine Frau immer so bei solchen Geschichten, wenn es etwas gibt, was sie überrascht, dann hinterfragt sie auch manchmal Dinge und überlegt, ja, was passiert hier jetzt überhaupt? Und als ich nach Hause komme und ihr die Geschichte erzähle, war ihre Antwort, was, super, wann fahren wir? Und das war für mich total überraschend. Und letztlich eine tiefe Bestätigung, dass das wirklich seine Richtigkeit hat. Ja? Wenn Einheit da ist in der Familie und in der Ehe über Dinge und wenn es Israel ist. Und das war für mich ein ganz starker Impuls, dieses Geschenk anzunehmen und wir haben ja schon drüber gesprochen. Wir waren dann 7 oder 8 Tage und es war wunderschön. Ich war tief berührt, meine Frau war tief berührt. Und das hat etwas mit uns gemacht. nicht, dass wir etwas gemacht hätten. Aber während wir dort auf den Spuren Jesu unterwegs waren, ist an unserem Herzen etwas passiert, obwohl das Letzte gewesen wäre, womit ich gerechnet hätte. Ich dachte immer, das sind doch einfach geschichtliche Orte. Und wir als Freikirchler, wir sind frei von solchen Gebaren, dass wir an bestimmte Orte müssen, um etwas zu erleben. Und das stimmt auch. Das ist auch wahr. Und trotzdem ist etwas geschehen, was für mich nicht voraussehbar war. Und plötzlich war das, was als tote Information in mir war, das wurde lebendig. Wurde immer lebendiger. So dass es mich und meine Frau richtig erfasst hat, weil wir plötzlich auch in eine Richtung Zusammenhänge sahen, die wir vorher gar nicht wahrgenommen hatten. Und wir spürten und wir spüren ganz deutlich, dass hier eine lebendige Verbindung von Gott gewollt ist, die wir zulassen müssen. So, jetzt war ich mittlerweile zum dritten Mal in Israel, jetzt eine Woche, ich habe so eine Art Reiseleiter-Ausbildung ist zu viel gesagt, aber es war schon eine Art Crashkurs jetzt. Es war sehr anstrengend, aber war auch schön. Ich bin gestern spätabends heimgekommen. Um 3 wurde ich wach, konnte dann nicht mehr schlafen. Ich habe fast nichts geschlafen diese Nacht. Aber ich spüre schon, dass hier mehr ist als nur der persönliche Segen, den zu nehmen und aufzugreifen, sondern auch gewisse Dinge weiterzugeben an die Gemeinde, damit ein Verständnis wächst. Und ich beginne mit einer Problematik, die eben häufig vorhanden ist. Und wenn ich so mit Leuten zusammenkomme, reagieren ganz viele, wie ich früher reagiert habe. Aber es gibt auch noch stärkere Ablehnung. Ich hatte ja überhaupt keine Ablehnung, ich war frei, ich habe nur nichts erlebt. Aber es gibt genügend Christen, auch im freikirchlichen Bereich, die diese Thematik regelrecht ablehnen und ablehnend dem gegenüberstehen, und auch Juden, dem Staat Israel und alles, was mit den jüdischen Menschen zu tun hat, ablehnend gegenüberstehen. Bis hin zu einem Antisemitismus, der tatsächlich auch in Kirchen und Gemeinden vorherrscht. Und das ist keine Seltenheit. Man spricht nur nicht so frei darüber. Woher kommt das? Woher kommt das, dass selbst in christlichen Kreisen diese Dinge da sind? So, ich habe mich selbst sehr intensiv damit auseinandergesetzt, weil ich auch eben von ganz hinten kam. Ich war nie ein Antisemit, überhaupt nicht. Ja, ich war frei, ich habe mich gefreut, mit Juden zu sprechen. Ich hatte manchmal die Gelegenheit, aber es war eben tot. Aber es gibt, wie gesagt, eben Situationen, wo Menschen fast gebunden sind in dieser Haltung und nicht herauskommen. Auch Christen und auch in Freikirchen geschieht das. Und ich wusste jetzt nicht, was ich mache heute. Ich wollte ein bisschen von der Reise erzählen und las heute Morgen. Bin um 6:20 aufgestanden, dann habe meine Bibel dann gelesen und habe Josef gelesen, Altes Testament. Und da möchte ich euch ein paar Dinge weitergeben, die vielleicht diese Thematik ein Stück weit aufgreift. Ihr seid alles Bibelkenner jetzt. Ich muss manche Dinge überhaupt nicht erklären. Die setze ich einfach voraus. Da gibt es die Erzväter in Israel, die großen Persönlichkeiten des Alten Testaments im ersten Buch Mose. Dann gibt es die Patriarchen eben auch, ja, und die Patriarchen waren Abraham, Isaak, Jakob. Das waren ganz mächtige Patriarchen. Über diese Linie lief die Messias-Linie. Aus dieser Linie sollte der Messias dann eines Tages kommen. Und jetzt gibt es diesen Josef hier. Und er hatte einen Vater, dieser Vater war Jakob. Und Jakob, das spricht mich besonders an, weil ich 5 Kinder habe. Ja? Dieser Jakob fängt an, eines seiner Kinder stark zu bevorzugen, nämlich Josef. Er ist von seinem Herzen her diesem Josef, diesem Kind, sehr stark zugeneigt und bringt es auch zum Ausdruck. Und die Brüder von Josef sehen das und erleben das, wie der Vater diesen Josef bevorzugt. Und es wächst etwas in ihnen. Da wächst ein Groll in ihnen. Es heißt wörtlich, da hassten sie ihn und konnten ihn nicht mehr grüßen. Oder weiter unten in 1. Mose 37, Vers 5, als er dann seine Träume noch erzählt. Genau, er erzählt dann noch seine Träume und jetzt wird es ganz schlimm. Er hat diesen Traum von den Ähren, die sich neigen vor seiner Ehre oder vor ihm, niederbeugen und von Sonne, Mond und Sterne. Und die beugen sich ebenfalls auch vor ihm. Und da war sogar sein Vater mit dabei und seine Mutter mit angesprochen. Und die sollen sich vor Josef beugen. Und er kommt natürlich auch unweise, er war mit 17 und erzählt diese Träume und stößt natürlich nicht auf Freude, sondern die sind wirklich echt angefressen und bringen das auch zum Ausdruck. Und sie hassten ihn noch mehr, heißt es dann, ja. Weil er sich auch noch einbildete, was, wir sollen uns vor dir beugen, wie kommst du auf so etwas? Und dann heißt es, und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn, aber sein Vater bewahrte das Wort. So Eifersucht und Hass gibt es anscheinend auch in Bezug auf Israel ganz deutlich. Eifersucht und Hass, und das hat schon seine Gründe. Dann sehen wir weiter, die Brüder, die nehmen diesen Josef eines Tages, hat nicht lange gedauert, und werfen ihn in ein Loch, wollen ihn eigentlich umkommen lassen, möchten ihn umbringen, und einer der Brüder, Ruben glaube ich war es, der sagt, nein Leute, das können wir nicht, wir bringen keine Schuld auf uns, das machen wir nicht. Sie hatten es aber dennoch vor, Juda hat sich dann nochmal eingeschaltet, auch einer der Brüder, das sind alles die Stammväter der Stämme Israels, ja. Und sagt, wir können kein Blut auf uns bringen und so weiter. Und dann kommt er drauf und sagt, da kommt eine Karawane aus Ägypten, lasst uns ihn nach Ägypten verkaufen. Und dann verkaufen sie Josef nach Ägypten und dem Vater sagen sie eben, ein wildes Tier hat ihn zerrissen und sie nehmen seinen Leibrock, einen extra schönen Leibrock, einen Mantel, den der Vater ihm geschenkt hatte, der wird zerrissen, so als ob ein Tier über den Jungen hergefallen wäre, mit Blut verschmiert und dem Vater zurückgegeben. Und der Vater ist dann eben auch überzeugt, Josef ist tot, von einem wilden Tier zerrissen. Josef indes kommt nach Ägypten mit dieser Karawane, durchlebt manche Dinge, und kommt schließlich in das Haus von Potiphar und dadurch eben auch ganz nahe an den Pharao. Und nach verschiedenen Ereignissen wird ganz deutlich, dass der Pharao diesen Josef so schätzt, dass er ihn zum höchsten Beamten des Reiches macht. Und Josef spricht sogar von der Herrlichkeit Ägyptens, in der er steht, wie herrlich er dort war. Welche Autorität er hatte in diesem Land und welche Vollmacht. Und sein Wort galt wie das Wort des Pharao. Und eines Tages kommt eben diese Hungersnot über das Land. Und da er Träume deuten kann, Josef, hat er die richtige Auslegung des Traumes mit den 7 fetten und mit den 7 mageren Kühen, mit den 7 fetten Ähren und mit den 7 mageren Ähren. Und er legt es richtig aus und sagt, Pharao, es kommt eine Zeit, da wird das Volk hungern müssen, wenn du jetzt nicht Vorsorge treibst. Denn die fetten Jahre werden vorbeigehen. Also sammle jährlich ein Fünftel der Ernte ein, leg dir einen Vorrat für die Zeit an, wo es Not gibt. Und Josef, durch dieses Einschreiten, rettet das Volk der Ägypter. Ja, er bewahrt sie vor dem Hungertod. Weil er so handelt und der Pharao handelt verständig, er glaubt Josef und legt diesen Vorrat an, lässt diesen Vorrat anlegen. Und so sind sie dann später in der Hungerszeit sogar in der Lage herauszugeben und weiterzugeben von dem, was sie gesammelt haben in den fetten Jahren. Um denen noch zu dienen, die nichts haben. Und eines Tages herrscht auch in Israel diese Hungersnot zur selben Zeit. Nach einer Weile gibt es dort kein Brot mehr. Und Jakob, der überzeugt war, sein Sohn ist tot, schickt seine anderen Kinder bis auf den Kleinen, bis auf Benjamin. Er schickt ihn nach Ägypten mit Geld, mit viel Geld und sagt, kauf dort Getreide, damit wir Brot haben, damit wir Essen haben. Und er schickt ihn dorthin. Und die Brüder kommen alle dorthin, nichts ahnend, und stehen plötzlich vor Josef und erkennen ihn. Sie wissen nicht, wer dieser Mann ist. Und Josef spielt mit ihnen. Er drückt sie und er drängt sie. Und gibt sich aber nicht zu erkennen. Und selbst nach verschiedenen Disputen, die Josef mit seinen Brüdern hatte, gibt er sich nicht zu erkennen. Und sie sind in Panik und geraten in Ängste. Aber sie erkennen ihn nicht. Für sie war er einfach ein Ägypter. Der hat ausgesehen wie ein Ägypter, hat sich so benommen wie ein Ägypter. War ein Ägypter. Dann kaufen sie Brot bzw. Weizen, gehen nach Hause, finden das Geld in ihren Getreidesäcken wieder, erschrecken noch einmal, wie kann das sein, was passiert jetzt hier? Und Josef sagt, sie sollen eben den jüngsten Sohn hier hinbringen. Ohne den jüngsten Sohn brauchen sie sich nicht mehr sehen lassen. Und sie kehren dann zurück, sagen das zu Jakob und der wehrt sich mit Händen und Füßen, Benjamin, den Jüngsten, dem der Vater auch sehr stark zugeneigt war, mitzugeben auf die Reise nach Ägypten, weil er Angst hatte, auch noch den Jüngsten zu verlieren. Und das würde ihm so das Herz brechen, dass er schließlich ins Grab fährt. Das sagt er. Sagt er, das würde mich in den Scheol bringen. Sagt er. Aber die Not in Israel wird nicht weniger, sie wird immer stärker. Der Hunger treibt sie regelrecht an. Und nach einer gewissen Zeit, und es wird gesagt, sie hätten schon zweimal hin und her reisen können, entschließt sich Jakob jetzt doch, dass sie dorthin gehen. Aber er will den Jüngsten nicht mitgeben. Die Brüder, die reden auf ihn ein und sagen, wir brauchen ohne Benjamin nicht erscheinen. Der muss mit. Und schließlich stellt sich Juda zur Verfügung mit einem anderen Bruder und steht für den Kleinen ein, wenn dem Kleinen etwas passieren sollte. Dann stehen sie dafür ein. Ja. Und sie geben sich quasi als Stellvertreter für den Kleinen. Dann auch bei Josef, als sie dann tatsächlich zurückkehren, steht Juda ein und sagt, nimm den Kleinen nicht, nimm mich. Das ist vielleicht etwas, warum Juda auch eine besondere Stellung einnimmt in Israel. Juda hat die Sonderstellung des Königs. Zu dieser Zeit gab es noch keinen König. Ja. Aber Juda bekommt schließlich das Königtum in Israel. Vielleicht aus dieser Geschichte heraus, weiß ich aber nicht genau. So, und jetzt gehen sie wieder und sie erkennen ihn immer noch nicht. Vor ihnen steht ein Ägypter mit großer Vollmacht, in großer Herrlichkeit. Und Josef hält es einige Male nicht aus, seinen Brüdern gegenüberzustehen. Und dann heißt es immer wieder, ging raus, um zu weinen. Es muss wirklich eine irre Szene gewesen sein. Er sieht seine Brüder nach Jahren wieder, liebt sie, wie er sie immer geliebt hat. Verwirft sie nicht. Und später sagt er, nicht ihr habt mich hierher gebracht, sondern Gott war es, der mich hierher geführt hat. Und während er so mit ihnen spielt, um sie auszuhorchen, was wirklich in ihrem Herzen ist, muss er immer wieder weinen, weil er so berührt ist von dieser Situation, jetzt seine Familie wieder zu sehen, seine Brüder wieder zu haben. Und schließlich, als sie das zweite Mal dann mit dem Jungen kommen, und als sie dann alle vor ihm stehen, irgendwann gibt er sich dann zu erkennen. Sie erkennen ihn nicht, aber er gibt sich zu erkennen. Und dann fallen sie sich um den Hals und weinen eine ganze Weile gemeinsam. Und sind unglaublich getröstet. Jetzt erkennen sie Josef. Und Josef ist derjenige, der sie rettet. Sie bekommen alles, was sie brauchen. Alles, was sie wollen. Er holt sie schließlich zu sich, die ganze Familie ins Land. Und so kommt ja Israel nach Ägypten. Ja, auf diese Art und Weise. Und Josef versorgt sie mit allem, was sie brauchen. Er wird ihr Retter. Und das sind ja Bilder aus dem Alten Testament letztendlich. Man sagt immer wieder, das ist das Bilderbuch Gottes, was wir im Neuen Testament haben. Die Bibel im Alten Testament liefert eben die Bilder dazu. Was bedeutet das? Diese Brüder waren eifersüchtig bis zum Hass. Gott hat einmal alle Völker geschaffen, stimmt's? Er hat den Menschen erschaffen, der Mensch hat sich in verschiedene Völkergruppen aufgeteilt. Und es sind alles Kinder Gottes. Geschöpfe Gottes, Kinder Gottes, sage ich jetzt mal hier. In verschiedenen Völkern. Das heißt, die Völker sind eben auch Brüder untereinander. Sind's. Und jetzt macht Gott denselben Fehler anscheinend, wie ihn Josef gemacht hat. Er bevorzugt einen der Brüder. Israel. Bevorzugt dieses Völkchen. Und macht es zu seinem Augapfel. Und schenkt ihm seine Gegenwart. Und zeigt damit den anderen Völkern ringsumher, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Aber an diesem Beispiel sehen die Völker auch, was es bedeutet, sich von Gott zu trennen. Und der Hand Gottes zu entweichen. und einen eigenen Weg zu gehen. Aber er betont es immer wieder, er hat Israel geliebt. Er hat Israel geliebt. Und scheinbar sind die anderen Völker auf die Seite gestellt. Tatsächlich sind sie in gewisser Weise auf die Seite gestellt, obwohl er auch alle anderen liebt. Aber Israel wird ähnlich bevorzugt wie Josef von Jakob. Und jetzt wächst in den anderen Völkern, in den Brüdern eine Aggression bis hin zum Hass, eine Eifersucht. Und heute Morgen habe ich mir gedacht, es ist ja unglaublich. Es gibt Juden praktisch fast in allen Völkern. Es gibt deutsche Juden, es gibt russische Juden, es gibt österreichische Juden, es gibt polnische Juden, es gibt amerikanische Juden. Das sind Staatsbürger in ihren Staatsgeflechten. Die sind dort zu Hause. Und dennoch gibt es überall in diesen Ländern einen Antisemitismus, eine Aversion gegen Juden, gegen Israel. Warum? Weil hier eine Eifersucht da ist, dem bevorzugten Sohn gegenüber, dem scheinbar so bevorzugten Sohn gegenüber. Und heute haben wir diese Dinge auch bei uns. Israel ist schon kantig, muss man schon sagen. Ist wirklich eckig und passt nicht in jedes Bild. Mir kam das heute Morgen, denn ich habe versucht, meine Bilder auf den Computer zu spielen. Und ein großer Teil meiner Bilder meldet mein Computer plötzlich falsches Format. Falsches Format. Ich habe es ein paar Mal versucht, immer wieder heißt es, falsches Format. Es passt nicht. Und dann dachte ich mir, hey, ähnlich ist es häufig bei Menschen. Juden sind ein falsches Format für diejenigen, die hier Mühe haben. Die passen einfach nicht. Irgendwas, da stimmt etwas nicht. Das ist so kantig, so eckig. Von Gott bevorzugt, wieso denn das? Irgendwas passt nicht. So, das ist das, was in den Völkern vorgeht. Natürlich in besonderer Weise, was auch im Dritten Reich bei uns vorging. Ja. Und es ist nicht so, dass das deutsche Volk nicht gewusst hat, tatsächlich bis zum Schluss, was geschehen ist. Es wurde schon auch geredet. Es gab Leute, die wussten es vielleicht nicht. Aber die meisten wussten es. Natürlich ist es schwierig, aufzustehen in einer solchen Situation und sich für einen Bruder einzusetzen, auf den man vielleicht sogar eifersüchtig ist, weil er sehr erfolgreich ist, weil er anscheinend bevorzugt wird. Aber auch wir in Deutschland haben das erlebt. Ob jetzt dort natürlich auch wieder gehört, wie wir es heute in Dachau auch hören werden, 6 Millionen Juden sind umgekommen in den Vernichtungslagern. 1,5 Millionen Kinder. 1,5 Millionen unschuldige Kinder von 6 Millionen. Das ist kaum zu fassen. Gingen in die Gaskammer. So, also wie stark muss diese Aversion gegen ein Volk sein? Und der Genozid wurde ja nicht bloß einmal versucht. Ja? In der Bibel sehen wir schon, wie das ganze Volk ausgerottet hätte werden sollen. Ja, damals in Persien zum Beispiel, wo dann Esther interveniert hat, damit Ahasveros das Volk schont. Und Hitler wollte nichts anderes. Er wollte die Endlösung, dass dieses Problem endlich vom Tisch ist. Es sollte nicht mehr sein. Und heute ist es so, hier in Europa, wir leben wirklich in einem relativen Frieden und können auch nicht verstehen, was dort im Nahen Osten dauernd vor sich geht. Dieses rebellische kleine Land, ja, so kommt es manchmal hier an. Warum geben sie dann nicht mit den Palästinensern und warum ist es so? Sollen sie doch endlich Frieden geben? Frieden für Land heißt es ja immer und immer wieder. Ja. Dass Israel schon viel Land gegeben hat für Frieden und dass kein Frieden geworden ist. Das hört man hier selten. Dass sie ganz weite Teile des Landes gekauft haben und urbar gemacht haben, Sümpfe trockengelegt haben, Geld hingelegt haben, wirklich gelitten haben, um dieses Land urbar zu machen, das kein Mensch wollte. Das hörst du hier nicht. Sondern wie geht's Israel? Die warten immer noch auf den Messias. Sie wissen nicht, wer er ist und warten immer noch. Wir wissen, dass der Messias längst gekommen ist. Jeschua heißt er in Israel bei den messianischen Juden. Jesus, Jeschua. Und sie erkennen ihn nicht. Sie verwerfen ihn. Sie bringen ihn zu Tode. Auch er hat Dinge gesagt, ähnlich wie Josef. Was machst du dich zu Gottes Sohn? Wie kann das angehen? Und hören die Botschaft nicht. Sondern sie sagen, hinweg mit ihm, kreuzige ihn. Und Jesus kommt zu Tode und wir lesen im Neuen Testament, er musste verworfen werden, damit er zu den Heiden geht. Damit die Heiden errettet werden. Und jetzt wird Jesus verkündigt unter den Heiden, durch den Völkerapostel Paulus. Und er geht hin und durchzieht die ganzen Gegenden, verkündigt Jesus und ganze Landstriche kommen zum Glauben an Jesus Christus. Und die Heiden nehmen Jesus an. Nicht alle, aber das Evangelium wird verkündigt. Und die Juden? Sie erkennen Jesus immer weniger. So wie Josef ausschaute wie ein Ägypter, schaut Jesus aus wie ein Deutscher. Wie ein Christ. Wie einer, der ihnen ganz, ganz übel mitgespielt hat. Christen haben das getan. Die nach Christus benannt sind. Dem Gesalbten, der Messias. Unmöglich, das kann er unmöglich sein. Und sie erkennen ihn nicht. Und Jesus, er offenbart sich nicht sofort. Kommt nicht und offenbart, und sagt, ihr habt euch geirrt, sondern er lässt es stehen. Warum? Weil Jesus zuerst zu den Heiden musste. Genauso wie Josef zuerst zu den Ägyptern musste. Wenn kein Brot im Land ist, und wir heißen hier Brothaus, mit diesen Zusammenhängen habe ich versucht, mich auch ein bisschen auseinanderzusetzen. Jesus ist das lebendige Brot, der vom Himmel herabgekommen ist, dass die satt werden, die nichts haben. Und Jesus wird verworfen und er kommt zuerst zu den Heiden und er gibt ihnen das Brot, das sie brauchen. Er selbst ist dieses Brot. Er errettet sie. Die Kornspeicher sind voll. Voll, wie in Ägypten. Jesus ist da, das lebendige Brot. Aber die Juden erkennen ihn immer noch nicht. Aber ich bin überzeugt, die Bibel sagt das in Sacharja und an anderen Stellen. Es wird die Zeit kommen, wo er sich offenbaren wird, wie Josef sich geoffenbart hat. Und sie ihn erkennen werden. Und sie ihn erkennen werden. Und dann wird es ganz klar, er ist der, den wir durchstochen haben, heißt es in Sacharja 12. Er ist es. So, und aus dieser Perspektive kann man schon ein bisschen verstehen, wie wir hier verbunden sind mit diesem Israel und mit diesem Volk. Hier ist eine echte Verbindung, die wir nicht leugnen können, aber es hat eben eine geistliche Dimension, die wir wahrnehmen müssen. Ja? Wo es nicht nur darum geht, jetzt die Sachverhalte zu sehen, Israel heute im Grunde genommen ein säkularer Staat von einer säkularen Regierung, auch wenn vieles fromm ist, wenn du nach Israel kommst, es erschlägt dich geradezu, die Frömmigkeit, die dort ist. Überall Kirchen, überall fromme Orte, das ist unglaublich, wie viel Frömmigkeit dort herrscht. Aber in der Knesset, wir waren nicht drin, diesmal standen wir nur davor, die Knesset ist weltlich orientiert, natürlich. Aber hier darf man keinen Fehler machen. Zu meinen, okay, mit diesem Staat Israel, der so jetzt orientiert ist und diese und jene Entscheidungen trifft und manches Ungerechte auch passiert, deswegen können wir Israel verwerfen oder nicht akzeptieren. Ich muss diese geistliche Dimension sehen, um zu erkennen, womit habe ich es überhaupt zu tun. So, die Staatsgründung Israels, 48, die geschah nicht einfach nur so. Ja. Und der erste Staatspräsident, der war eigentlich kein Gläubiger. Aber Gott hat diese Leute benutzt, um das Volk wieder zurückzubringen ins Land. Der Plan Gottes wird dadurch nicht aufgehoben und der wird zu Ende kommen. Sondern wenn wir diese Zusammenhänge beginnen zu sehen und sie auch wirken lassen auf uns, dann haben wir die Möglichkeit, dass sich auch in uns etwas verändert. Wir sind wirklich Brüder. Und Jesus kam zu uns, sie haben Schaden gelitten dadurch. Damit wir gerettet werden. Aber es kommt die Zeit, wo er sich ihnen offenbaren wird. Und nicht nur einzelne Juden da sind und einige messianische Gemeinden. Es gibt mittlerweile 120 in Israel, 120 messianische Gemeinden, wo einzelne Juden Jesus als ihren Messias erkannt haben. Und wenn ich das verstehe, dass hier der Plan Gottes wirksam ist, die Heiden zuerst, verworfen durch das Volk, die ihn nicht erkannt haben, um unsretwillen, damit unsere Kornspeicher voll werden, damit die 7 fetten Jahre nicht ins Elend führen, wenn die Mageren kommen, sondern dass wir Überfluss im lebendigen Brot, das aus dem Himmel kam, haben. Das ist das, was Gott uns schenkt. Und hier dürfen wir wirklich von Herzen dankbar sein, wenn wir diesen Plan erkennen, der über das hinausgeht, was man oftmals so punktuell nur wahrnimmt. Es ist schon hin und wieder gesagt worden, was ihr in den Nachrichten seht, ist nicht die halbe Wahrheit. Ist nicht die halbe Wahrheit. Wir waren letztes Jahr in dieser riesigen Siedlung mit 30.000. Diesmal habe ich es nur von Ferne gesehen. 30.000. Das ist ein Hügelgebiet vor Jerusalem. Kein Schwein wollte dieses Gebiet haben. Da waren ein paar Nomaden damals. Aber was jetzt daraus gemacht wird, als Israel dann anfing, darauf zu bauen, das ist eine Stadt, die mittlerweile entstanden ist. Und hier hat man immer den Eindruck, das ist eine kleine Siedlung, kann man schnell wieder abreißen. Das ist unmöglich. Hier ist eine Infrastruktur gewachsen, das nicht nur Israel segnet, sondern die Palästinenser, die Nomaden, alle, die dort in dem Gebiet leben, die sind enorm gesegnet dadurch und fühlen sich wohl. Und die meisten von ihnen wollen diese Vorgänge gar nicht. Warum? Weil sie zum ersten Mal in einer Sicherheit leben, mit einem Auskommen leben, wie sie es nie zuvor hatten. Nie zuvor hatten. Aber wir hören immer nur, was passiert im Gazastreifen. Wie kann Israel nur? Ich bin gestern Nachmittag vor dieser Mauer gestanden. Wir fuhren von Jerusalem nach Bethlehem. Und es geht wirklich so am Rande von Bethlehem entlang. Das ist schon krass, diese Mauer. Aber vor 2 Jahren waren wir in einem Viertel, vor einem Viertel. Die wurden ständig mit Raketen beschossen. Da haben sie die Fenster zugemauert. Aus Panik und Angst haben diese Häuser verlassen, so lange, bis die Mauer gebaut war. Und seitdem ist tatsächlich Ruhe. Es gibt keine Schießerei mehr. In diesem Gebiet, und das war damals das am stärksten betroffene Gebiet, kommt nichts mehr vor. Das heißt, das ist wirklich Selbstschutz. Das ist nicht einfach nur eine Mauer bauen, um die Palästinenser auszuschließen. Das hat Gründe. Wir maßen uns aber oftmals an, diese Dinge zu verstehen und beurteilen zu können, aus unserem Friedens- und Demokratieverständnis, wie wir es hier haben. Aber da sind wir ganz falsch gepolt. Das kann nicht funktionieren. Und unsere Politiker, die wollen natürlich, dass dort Frieden herrscht. Jetzt sollen sie doch endlich Frieden machen. Die Bibel sagt, es wird keinen Frieden geben und jeder Israeli weiß das. Jeder weiß das. Wir hatten vor 2 Jahren... eine Woche lang oder 10 Tage lang einen Jungen bei uns aus Beersheba, bei uns in der Familie. Zuerst war unsere Tochter dort und dann kam der Junge zu uns. Und dieser 17-Jährige hat uns damals erzählt, er weiß, es wird keinen Frieden geben in Israel. Obwohl sie immer wieder Angebote machen. Das kommt nicht. Das ist eine vollkommen andere Mentalität, die dort herrscht. Die arabische Mentalität, wir können uns überhaupt nicht hineinversetzen. Letztendlich sind die Araber auch Brüder. Muss man auch sehen. Und Gott wird sie segnen und hat sie gesegnet. Aber der ältere Bruder wird den Jüngeren verfolgen, heißt es. Ismael, den Isaak. Beide von Abraham gezeugt. Einer aus dem Fleisch, Ismael, und einer im Glauben an Gott, als keine fleischliche Zeugung mehr möglich war, hat Abraham im Glauben mit seiner Sarah, 100-jährig, sie war 99, dieses Kind bekommen. Das ist Leben aus dem Tod, sagt uns die Bibel. Da war schon etwas tot. Das kann man nicht machen. Das ist ein Wunder Gottes gewesen. Und der Erstgeborene wird den Nachgeborene verfolgen. Und das ist bis heute so. Bis heute so. Und es wird erst enden, wenn Jesus wiederkommt. Wir waren im Tal Ben Hinnom und wir waren im Tal Harmagedo, heißt es eigentlich dort, ja. Und wir kennen es unter Harmagedon. Dort, wo die letzte große Schlacht der Menschheit stattfinden wird. Das ist nicht nur eine geistliche Schlacht. Und diese Dinge, die werden nicht aufhören, bis Jesus wiederkommt und das dort beenden wird, diese Dinge beenden wird. und sich als Sieger erweisen wird. Ich würde gerne, also ich habe mir das vorgenommen, ich möchte gerne dieses Bekenntnis zu Israel für uns als Gemeinde deutlicher machen, als wir es bisher getan haben. Du kannst vielleicht sagen, okay, brauchen wir nicht, findest du blöd, aber ich würde gerne im Saal irgendwo eine Flagge Israels mit einer deutschen und mit einer bayerischen Flagge hier aufbauen. Warum? Um deutlich zu machen, wir stehen zu diesem Volk. Wir separieren uns nicht, wie es viele getan haben. Wir stehen dazu. Das bedeutet nicht, keine Angst, dass es da und um Israel geht. Aber dass Israel, das Volk, das Land und alles, was damit zusammenhängt, die Verheißungen Gottes, seinen Platz bekommt und wir nicht zu denen gehören, die die Brüder hassen, sondern die Brüder lieben und zu ihnen stehen, egal was passiert. Egal was passiert. Auf unserer Internetseite haben wir schon seit 2 Jahren eine Seite. Ja? Kann man nachlesen. Aber ich würde das gerne auch kundtun hier. Okay? Dann werden wir das tun. Ich möchte Ihnen nochmal sagen, die vielleicht Mühe haben. Ich verstehe das, ich kann das nachvollziehen. Und man kann sich die Liebe zu Israel nicht aus den Rippen schneiden oder aus der Hosentasche ziehen. Aber man kann sich öffnen für Gottes Plan und für seine Gedanken. Muss sonst nichts tun. Nur nicht dagegen sein. Nur nicht dagegen sein. Einfach offen sein. Niemand wird bedrängt werden. Aber ich bin überzeugt, dass uns das segnen wird. Dass uns das segnen wird. Ich halte nichts davon, so zu evangelisieren, segne Israel, dann wirst du gesegnet werden. Das halte ich für Manipulation und wirklich der schlechteste Ansatz, der möglich ist. Ja, jemand dahin versuchen, dorthin zu manipulieren durch solche Dinge. Ähnlich wie, wenn du richtig gibst, wirst du auch richtig gesegnet. So, da ist der Ansatz falsch. Und mit Israel genauso. Gott hat uns gesegnet, mit oder ohne Israel jetzt, ob wir das auf unsere Flagge geschrieben haben, ganz bestimmt. Aber wo eine Offenheit da ist, das Volk zu segnen, wird ganz gewiss kein Unsegen zu uns kommen. Ganz gewiss nicht. Oder? So, wir haben den kurzen Gottesdienst, haben wir gesagt. Lasst uns aufstehen. Matthias, jetzt möchte ich dich bitten, nach vorne zu kommen und noch mit uns zu beten. Lasst uns doch an den Händen nehmen, ihr Lieben. Halleluja.
Herr, wir preisen dich und wir danken dir, dass du unser Herr bist. Und wir danken dir, dass du in Tonis Herz gesprochen hast. Wir danken dir, dass du da etwas Neues baust. Wir danken dir, dass Israel, du hier einen Platz in unserer Gemeinde jetzt wirklich bekommst. Auch sichtbar, damit wir uns dann erinnern an dein Volk, an deinen Weg, an dein Leiden, an den, der gestorben ist und auferstanden ist, der aus dem Volk der Juden kommt und wir dir nachfolgen dürfen, deine Nachahmer sein dürfen. Wir preisen dich dafür, Herr. Wir danken dir, Herr. Lass gerade diese Worte über Israel tief in unsere Herzen gehen, Herr. Alles, was Toni gesagt hat, Herr. Aus seinem Herzen, das war aus deinem Herzen, Herr. Und dafür danken wir dir und danken dir für das Gute, was daraus erwachsen wird, Herr. Dass der Segen, dass hier wirklich ein Segen fließen wird zu uns, wir einfach unser Herz aufmachen und Verstehen von dir bekommen über Israel, über das, was Juden sind. Und heute haben wir einen Weg nach Dachau, Herr. Herr, ich kriege da eine Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ich habe es schon gesehen, ich habe Auschwitz gesehen. Ich bete, Herr, dass du in Dachau unsere Herzen noch ganz weich und empfänglich machst. Dass wir von dir empfangen, was dort passiert ist, Herr, und verstehen von dir, dass das wirklich der größte Völkermord war, der je stattgefunden hat. Hass aus der Finsternis, aus der Hölle gegen dein Volk, Herr. Und wir können dich nur loben und preisen und dir danken, dass du unser deutsches Volk so gesegnet hast, das gemordet und getötet hat, dem heute noch immer der Antisemitismus da ist. Danke, Herr, dass du uns vergeben hast. Wir wollen dranbleiben und um Vergebung bitten dort, wo wieder diese Dinge jetzt passieren, die immer noch am Laufen sind. Danke, Herr, dass deine Hand über uns ist und dass du auch für uns, Deutschland, noch einen ganz besonderen Plan hast, Herr. Du hast für jede Nation einen großen Plan, auch für uns. Danke dafür und danke, Herr, dass du als Jude ein Segen geworden bist für die ganze Welt. Alles Heil kommt von den Juden. Herr, und es ist wahr, die kleinsten Länder, hintersten Länder, in denen sind Juden aus deinem Volk, die dort gearbeitet haben, die dort die Wirtschaft angetrieben haben, die ein Segen geworden sind. Wir preisen dich, Herr, dass du unser persönlicher Segen geworden bist für alle Ewigkeit, für die, die dich kennen, die dich erfahren haben. Du hast uns gefunden und nicht wir dich. Ich bete jetzt auch, dass jeder, der hier ist, der noch nicht Jesus im Herzen hat, ruf in dir hinein, Jesus, komm in mein Herz. Komm in mein Herz. Du sollst mein Erlöser und Heiland sein. Ich brauche dich. Ohne dich kann ich nicht hier leben und werde ich in Ewigkeit nicht bei dir sein können. Komm in mein Herz. Herr, so erheben wir dich in Dankbarkeit und preisen dich. Sagen danke, Herr, für das gute Werk, das du angefangen hast. Du wirst es zu Ende bringen. Und danke auch, dass heute das Brothaus erwähnt wurde. Brot. Bitte dich, Herr, dass du hier weitergehst. Wir bitten dich, dass du durch dein Reden das aus dem Brothaus machst, was dein Wille ist. Dass wir durch dich ein Brot sind für alle die am Hungern sind, körperlich, geistlich gerettet werden, Nahrung empfangen. Herr, wir preisen dich, dass du einen großen Plan hast. Und wir wollen dir nachfolgen, Herr. Gemeinsam wollen wir nachfolgen zu deiner Ehre, Herr, dass du hier groß wirst, hier in Bayern, hier im Inntal, hier in Rosenheim. Wir erheben dich allein. Herr, behüte und bewahre uns auf dieser Fahrt, jeden Einzelnen. Lass deine Engel dabei sein und danke dir für dein Wirken in unseren Herzen. Amen.